Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die heutige Predigt kommt aus Josua Kapitel 12 und wie Matthew Henry es gut erfasst hat, sind diese Kapitel und die folgenden eine Erzählung, die nicht so unterhaltsam und lehrreich sind wie die Eroberung, was wir bis jetzt betrachtet haben. Aber man hat sie für geeignet gefunden, in die heilige Geschichte aufzunehmen und wo Gott einen Mund hat, zu reden und eine Hand zu schreiben, sollten wir Ohren haben zu hören und Augen zu lesen. Und Gott gebe uns sein Herz, damit wir daraus profitieren. Daher, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte ich euch, Josua Kapitel 12 aufzuschlagen und ich bitte die Gemeinde für das Lesen für Gottes Wort, sich zu erheben. Und dies sind die Könige des Landes, die die Kinder Israel schlugen und deren Land sie in Besitz nahmen, jenseits des Jordan, gegen Sonnenaufgang, vom Bach Arnon bis zum Berg Hermon und die ganze Ebene im Osten. Sion, der König der Amoriter, der in Hesbon wohnte, er herrschte von Aroer an, das am Ufer des Baches Arnon liegt, und war von der Mitte des Bachtals an und über das halbe Gilead bis an den Bach Jabok, die Grenze der Kinder Ammon, und über die Ebene bis an den See Kinnerot im Osten und bis an dem Meer der Ebene, das Salzmeer im Osten, nach Bet-Jesimot hin und im Süden unter den Abhängen des Pisga und des Gebietes Ochs, des Königs von Basan, vom Überrest der Rephaim, der im Astaroth und in Edrei wohnte. Und er herrschte über den Berg Hermon und über Salka und über das ganze Basan bis an die Grenze der Gesuriter und der Makkatiter und über das halbe Gilead bis an die Grenze Sions, des Königs von Hesbon. Mose, der Knecht des Herrn, und die Kinder Israel schlugen sie. Und Mose, der Knecht des Herrn, gab das Land als Besitztum den Rubenitern und den Gaditern und den halben Stamm Manasse. Und dies sind die Könige des Landes, die Josua und die Kinder Israel schlugen, diesseits des Jordan, nach Westen hin, von Baal-Gad in der Talebene bis Libanon, bis an den kahle Gebirge, das nach See aussteht. Und Josua gab das Land den Stämmen Israels als Besitztum nach ihren Abteilungen, im Gebirge und in der Niederung und in der Ebene und an den Abhang und in der Wüste und in den Süden, die Hethiter und die Amoriter und die Kanaaniter, die Perisiter, die Hewiter und die Jebusiter. Der König von Jericho, einer. Der König von Ai, das zur Seite von Bethel liegt, einer. Der König von Jerusalem, einer. Der König von Hebron, einer. Der König von Jarmut, einer. Der König von Lachis, einer. Der König von Eglon, einer. Der König von Geser, einer. Der König von Debir, einer. Der König von Geder, einer. Der König von Horma, einer. Der König von Arad, einer. Der König von Libna, einer. Der König von Adulam, einer. Der König von Makeda, einer. Der König von Bethel, einer. Der König von Tapuach, einer. Der König von Hefer, einer. Der König von Afek, einer. Der König von Lascharon, einer. Der König von Madon, einer. Der König von Hazor, einer. Der König von Shimron Meron, einer. Der König von Akshaf, einer. Der König von Tanak, einer. Der König von Megiddo, einer. Der König von Kedesh, einer. Der König von Jokneam am Karmel, einer. Der König von Dor im Hügelgebiet von Dor, einer. Der König von Goyim im Gilgal, einer. Der König von Tirza, einer. Alle Könige waren 31. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht weise den Einfältigen. Empfangt es als solches. Ihr dürft euch setzen. Die meisten von uns kennen To-Do-Listen. Manche haben echt Freude dran, To-Do-Listen zu erstellen und die einzelnen Aufgaben über den Verlauf des Tages abzuarbeiten. Anderen stresst eine To-Do-Liste. Es macht nur allzu deutlich all die Aufgaben, die sie zu erledigen haben und sie fragen sich, wo sie anfangen sollen und ob sie es überhaupt schaffen, alle Aufgaben zu erledigen. Fast jeder aber kennt Einkaufslisten. Die Braven und Erfahrenen schreiben sich auf, was sie alles besorgen sollen. Die, die in ein Abenteuer lieben, die bestehen darauf, dass sie alles im Kopf abgespeichert haben. Nur blöd, wenn sie zu Hause kommen und vergessen, dass sie was nicht besorgt haben. In einem Monat stehen die Sommerferien dran. Die Pfingstferien liegen nicht zu lange zurück. Und in Ferien geht man doch so gerne in den Urlaub. Und da kennen auch viele die Einpackliste. Und man geht diese Einpackliste in den Tagen vor der Abreise, wer weiß, wie viel Mal durch. Also Listen gibt es viele und kennt jeder. Jeder hat sie in irgendeiner Form, in irgendeinem Bereich ihres Lebens. Die zwei Hochzeitspaare in unserer Gemeinde, die haben jetzt vielleicht auch noch die Gästeliste, die Checkliste, ob sie alles schon besorgt haben und so weiter. In Josua Kapitel 12 handelt es sich auch um eine Liste. In Josua Kapitel 11 hatten wir auch eine Liste, eine sehr geografisch gestaltete Liste. Eine Liste, die beschrieben hat all die Orte, die Israel eingenommen hatte, schon erobert hatte. Kapitel 12 handelt sich um eine Liste aller Könige, über die Israel gesiegt hat. Eine Liste ihrer Triumphe. Diese zwei Listen dienen als Überleitung von der Eroberung, also die Kapitel, die wir bis jetzt uns angeschaut haben, zu der Aufteilung und Einnahme des Landes. Also ist diese Liste eigentlich sehr bewusst hier platziert. Ich hatte schon mal letztes Mal erwähnt, dass die Eroberung vom Land Kanaan eigentlich schon geschafft war. Der schwierigste Teil ist bestanden. Es steht nichts mehr im Weg, dass man nicht Israel diesem Land zuschreiben könnte. Es ist jetzt aber ihre Aufgabe, bis in den letzten Ecken und Winkeln alles auszurotten aus diesem Land, das gegen das Gesetz Gottes steht und somit das Land tatsächlich einnehmen. Wir könnten sagen, das Volk Israel befindet sich im Endspurt. Und in der Erzählung der Geschichte macht Josua jetzt bewusst Pause und hält sich inne und führt eine Inventarliste. Wir schauen uns im Buch Josua ja, wie die Eroberung, die Einnahme des Landes ein Bild für uns in der Mission der Gemeinde ist und der Heiligung im Leben der Gläubigen. Die Mission der Gemeinde und die Heiligung sind beide Aufgaben, die der Gemeinde im Endspurt der Heilsgeschichte gegeben sind. Christus hat für uns den Sieg schon errungen. Unsere Errettung ist sicher. Es steht ihr nichts mehr im Weg. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder mal innehalten und von dem Abschnitt heute drei Dinge lernen zu tun. Daher lautet das Thema der Predigt heute: Im Endspurt halte inne und bewahre die Einheit des Volkes Gottes. Zweitens, führe ein Inventar der Treue Gottes. Und drittens, erwarte den endgültigen Sieg Gottes. Also im Endspurt halte inne und bewahre die Einheit des Volkes Gottes, führe ein Inventar der Treue Gottes, erwarte den endgültigen Sieg Gottes. Bewahre die Einheit des Volkes Gottes. Wenn wir über die Eroberung des Landes Kanaan sprechen, dann erscheinen uns die ersten sechs Verse in diesem Kapitel irgendwie fehl am Platz. Es geht um Kanaan, das Land westlich vom Jordan. Aber in den ersten sechs Versen geht es darum, über das Land östlich vom Jordan. Dies beschreiben die Könige jenseits des Jordan, die nicht im Land Kanaan waren. Vers 2, Sihon, das ist der erste König, der erwähnt wird. Und dann Vers 4, Og. Das sind beide Könige, die nicht auf der westlichen Seite vom Jordan in Kanaan wohnen, sondern auf der Ostseite. Wenn ihr euch daran erinnert, als Israel aus Ägypten zog, nach ihrer 40-jährigen Wüstenwanderung, zogen sie durch Edom hin, die sie nicht angreifen durften, aber dann durch das Gebiet von den Moabitern und Ammonitern, mit denen sie Krieg führten, um quasi dann über den Jordan in das Land Kanaan zu gehen. Und das alles fand statt damals unter Mose. Nachdem Israel gegen sie gewonnen hatte, haben der Stamm Ruben, der Stamm Gad und der halbe Stamm Manasse gesehen, hey, dieses Land auf dieser Seite vom Jordan ist eigentlich richtig gut für unser Vieh, um es zu weiden. Und darum wollen wir auf diese Seite vom Jordan bleiben. Und damals hatte Mose Angst, dass wenn jetzt diese 2,5 Stämme nicht mit dem Rest von Israel über den Jordan gehen würde, dann würden die 9,5 Stämme entmutigt werden und die Eroberung erstmal gar nicht wagen. Und damit würden sie Gott erneut reizen, weil sie dadurch zum Ausdruck bringen, Gott wird uns das Land nicht geben. Das haben sie schon mal gemacht, als die Kundschafter zurückkamen und von diesem Land berichtet haben und nur zwei dieses Land als schön beschrieben haben und auch, dass Gott es ihnen schenken wird. Die anderen 10 hatten es schlecht gemacht in den Augen der Kinder Israel und das hat dazu geführt, dass sie die 40-jährige Wüstenwanderung machen müssten, wo Gott das Volk bestraft hat wegen ihrem Unglauben. Und darum mussten jetzt diese 2,5 Stämme ein Versprechen ablegen, dass sie mit dem Rest von Israel über den Jordan ziehen, um die Eroberung durchzuführen und danach durften sie wieder zurückkehren. Und jetzt ist es soweit. Die Eroberung ist durch und die 2,5 Stämme würden jetzt zurückkehren auf die andere Seite des Jordan. Und wenn es etwas gibt, das zwischen zwei Gruppen eine klare Linie, eine klare Grenze setzt, dann ein Fluss. Jedoch sollte der Jordan, der die 2,5 Stämme vom Rest des Volkes trennt, nicht dazu führen, dass das Volk geteilt wird oder sich spaltet, sondern sie sollten ein Volk bleiben. Es sollten nicht die, die westlich vom Jordan sind, meinen, die gehören nicht mehr zu uns, weil die auf der anderen Seite vom Jordan sind. Und die östlich vom Jordan sollten nicht meinen oder das Gefühl haben, wir sind ausgeschlossen von dem, vom Israel, das westlich vom Jordan ist. Und darum will Josua jetzt klar machen, wenn jetzt der Stamm Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse zurückkehren über den Jordan, vergisst nicht, dass sie auch zum Volk Gottes gehören. Und wie macht er das? Indem er berichtet, wie das Volk gemeinsam jenseits des Jordan über Sihon und Og gesiegt haben. Diese zwei Namen, Sihon und Og, und den Sieg, den das Volk über sie hatte, treten öfters nach dem Ereignis in der Bibel auf. Das sind Schlüsselmomente der Geschichte. Das ist ein Schlüsselmoment der Geschichte Israels. Zum Beispiel Nehemia 9, 22. Du gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest ihnen das ganze Gebiet aus, dass sie das Land Sions einnahmen, das Land des Königs von Hesbon und das Land Ox, des Königs von Bashan. Im Psalm 135, die Verse 10 bis 11. Er schlug große Nationen und tötete mächtige Könige, Sion, den König der Amoriter, und Og, den König von Bashan, und alle Könige Kanaans. Und wiederum in Psalm 139, die Verse 17 bis 20, wo es darum geht, dass Gott gelobt wird für das, was er getan hat. Der große Könige schlug, denn seine Gnade währt ewiglich. Und mächtige Könige tötete, denn seine Gnade währt ewiglich. Sihon, den König der Amoriter, denn seine Gnade währt ewiglich. Og, den König von Bashan, denn seine Gnade währt ewiglich. Bei diesen Stellen handelt es darum, dass Gottes Taten an dem Volk gedacht werden, was er an Sion und an Og getan hat. Dass die ersten Könige, die sie quasi erobert haben, vor sie das Land Kanaan einnahmen. Und wie Sion und Og quasi im Lob Gottes unter dem Volk Israel ihr Platz gefunden haben, schreibt Davis, kann man vergleichen, wie Pontius Pilatus seinen Platz gefunden hat in unserem Glaubensbekenntnis. Wir haben es heute auch gesprochen, aber auch im apostolischen Glaubensbekenntnis kommt beispielsweise Pontius Pilatus vor, unter dem Jesus gekreuzigt und gestorben wurde. Und dadurch wird zum Ausdruck gebracht, dass das, was wir glauben, das, was wir bekennen, auch jetzt diesen Sieg, an dem das Volk sich erinnert, eine Tatsache ist, die in der Vergangenheit passiert ist. Und jetzt tun sie sich erneut daran erinnern. In Kapitel 22, die das Narrativ dann tatsächlich dann weiter erzählt, wo die 2,5 Stämme tatsächlich dann über den Jordan gehen, zurückzukehren, wollen sie noch eine Sicherheit haben, dass tatsächlich dieses Volk nicht vergisst, dass sie Teil des Volkes sind. Und sie errichten ein Altar auf, das als Gedenkstätte dienen soll. Ja, auch die jenseits des Jordan gehören zu uns. Zuerst führt dieses Altar zur Unruhe, aber dann wird es geklärt und soll als Gedenkstätte bleiben. Gottes Maßnahmen bestanden darin, sich Zeit zu nehmen und zu erinnern, dass sie zusammen gegen Zion und Og gekämpft haben. Dass sie 2,5 Stämme mit dem Rest des Volkes über den Jordan zogen und ihnen geholfen haben, das Land Kanaan zu erobern. Aber die Verse 1 bis 6 dienen nicht nur zur Erinnerung und zur Schnürung der Einheit, sondern dienen auch als Beispiel, wie es im Land Kanaan geschehen soll. Es gibt quasi Parallelen, die wir sehen können, von den Versen 1 bis 6 und dann von den Versen 7 bis zum Ende. Vers 1 beginnt, dies sind die Könige, die Israel schlug. Vers 7, wo diese nächste Einheit beginnt, steht, dies sind die Könige, die Israel schlugen. Also irgendwie sagen, okay, diese zwei Dinger bilden jetzt irgendwie eine Parallele. Und dann, in dem ersten Teil, wird berichtet von Zion und Og. Das sind so zwei Könige, die besiegt wurden. Und dann steht, dass Mose, der Knecht Gottes, und Israel sie schlugen. In dem nächsten Teil, in Vers 7, Vers 7b, steht, Vers 7a steht, Josua und Israel schlugen sie. Also es wird noch mehr eine Parallele zusammengeschnürt. Und dann steht, Mose, der Knecht Gottes, oder Mose, der Knecht des Herrn, gab Ruben, den Rubenitern, den Gaditern und den halben Stamm Manasse das Land als Besitztum. Und das ist jetzt die Parallele, die jetzt geschlossen werden soll für uns. Das ist, was Josua jetzt dann auch tun wird, nachdem dieser Bericht von den Königen, diese Liste von Königen zu Ende ist. Weil in 7b steht, und Josua gab das Land als Besitztum den Stämmen Israel. Und dann folgt die Liste der 31 Könige. Also so wie Mose jenseits des Jordan gemacht hat, genau so wird Josua es auf diese Seite vom Jordan machen. Und so wie das Land jenseits des Jordan als Besitztum gilt für Israel, gilt auch jetzt Kanaan als Besitztum für Israel. Es ist nicht oft so, dass wenn wir im Endspurt sind, der natürliche Drang, und damit meine ich auch oft das, der fleischliche, der alte, sündhafte Mensch dazu neigt, nur noch auf sich selbst zu schauen. Hauptsache, ich komme über die Ziellinie. Man versucht vielleicht, die anderen noch aus dem Weg zu drücken oder man ist sogar so stolz zu sagen, ich will allein über die Ziellinie, damit auch die Leute sehen, ich habe es geschafft, über die Ziellinie zu schaffen. Ich habe diesen Marathon ganz alleine geschafft, zu gewinnen. Stellt euch hier Wettkämpfe vor. Da geht es nur noch darum, dass ich den Preis bekomme. Und ich will nicht, dass ich irgendwie schwach rüberkomme. Und ja, ich will jetzt nicht, dass jemand mir unter den Arm greift und über die Ziellinie hilft. Aber wie zeigt sich in solchen Situationen ein guter Sportgeist? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Clips gesehen habt, wo einer kurz vor der Ziellinie irgendwie komplett zerstört am Boden fällt und es irgendwie nicht schafft. Und ein Gegner, der hinter ihnen ist, kommt her, greift ihn unter die Arme und sie gehen gemeinsam über die Ziellinie. Wir sind als Volk Gottes zusammengestellt, um uns gegenseitig zu unterstützen und zu helfen, gemeinsam über die Ziellinie zu kommen. Für was betet Jesus in seinem hohenpriesterlichen Gebet, wo er weiß, dass das eintreten muss, nachdem er die Erlösung der Menschen schon vollbracht hat? Er betet, dass sie eins seien und dass sie, also die Jünger, sich gegenseitig lieben. Wir sind aber so schnell dabei, andere auszugrenzen und vergessen die Einheit, zu dem Gott uns berufen hat. Auszugrenzen, weil sie vielleicht nicht die gleiche Altersgruppe sind. Ach, die Alten, die sind so eingesessen. Oder, ach, die Jungen, die haben doch keine Erfahrung. Vielleicht denkt man, dass sie nicht zu uns gehören, weil ihr Charakter so anders ist zu das, was eigentlich die Restegruppe hat. Oder ihr Charakter ist nicht so, wie es sein sollte. Und darum wollen wir mit ihnen nichts zu tun haben. Sie sind eventuell in einer anderen Lebenssituation. Oh, die Familie mit den kleinen Kindern, mit denen kann man ja nichts planen. Bei einer Person ist es vielleicht ihre Vergangenheit, die zu krass ist, dass wir damit nicht klarkommen. Dass wir nicht klarkommen, Teil ihrer Vergangenheit zu werden, wenn sie zu uns gehören. Vielleicht ist es ein Schwerverbrechen, das sie vergangen haben in ihrem Leben, das in ihrem Führungszeugnis steht. Vielleicht kommen sie aus einer geschiedenen Familie, vielleicht sind sie selbst geschieden. Tun wir sie dann abgrenzen, weil sie nicht so sind wie wir? Wie oft wird vermittelt, dass Alleinstehende einen anderen Status haben? Man blickt vielleicht sogar auf jemanden herab und distanziert sich von ihnen, weil sie in der Heiligung nicht so schnell vorankommen. Weil sie nicht die theologischen Wahrheiten begreifen, die wir verstehen. Wenn wir auch im Blick auf Mission unsere Augen werfen, kann es so schnell passieren, dass eine Gemeinde denkt, die Missionare sind nicht Teil der Gemeinde, weil sie in irgendeinem fernen Land sind. Oder auch die Missionare, die im fernen Land sind, denken, wir sind doch besser als die, die zurückgeblieben sind. Wir haben unser Leben ganz hingegeben für Gott. Und dadurch entsteht Trennung und Teilung. Und damit dieses Denken nicht stattfindet und wenn es stattgefunden hat, dafür auch Buße getan wird, brauchen wir nicht irgendwelche menschlichen Maßnahmen, die uns helfen, Gemeinschaft zu schnüren, sondern das eine, was Gott uns gegeben hat. Gedenke an das Kreuz, den gemeinsamen Sieg, den ihr in Christus habt. Dem einen Leib, zu dem wir zusammengefügt wurden. Petrus schreibt in Bezug auf Männer und Frauen, welchen Umgang sie in der Ehe haben sollen, aber woraus wir ja auch noch andere Sachen lernen können, in 1. Petrus 3,7, weil sie Miterben der Gnade des Lebens sind. Betrachten wir uns gegenseitig als Miterben der Gnade des Lebens. Aber wie wird es am besten zum Ausdruck gebracht? Was können wir machen, dass diese Einheit zum Ausdruck kommt und diese Einheit auch bewahrt wird? Indem wir Sonntag für Sonntag zusammenkommen als Volk Gottes vor unserem Gott und Vater. Und dann, wenn wir Abendmahl feiern, gemeinsam einander wahrnehmen, ja, auch er gehört zum Leib Christi. Ja, auch für sie ist Christus gestorben. Ich muss sagen, das ist eins meiner schönsten Momente, wenn ich das Brot austeilen darf und sagen darf, nimm hin und iss, Christi Leib für dich gegeben. Was drücke ich damit aus? Ja, auch für dich ist Christus gestorben und damit bist du Teil des Volkes Gottes, Teil von uns. Wir kämpfen zusammen und sind füreinander da. Nur gemeinsam können wir in der Mission und der Heiligung vorwärts kommen und über die Ziellinie schreiten. Und Teil des gemeinsamen Unterwegssein, Teil davon, dass wir die Einheit bewahren, ist, dass wir gemeinsam erinnern und erzählen und auflisten alles, was Gott für uns getan hat. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Führe ein Inventar der Treue Gottes. Der Rest des Kapitels ist für die meisten Leser einfach eine Liste. Noch komischer findet ein Leser, weil nach jedem König das Wort einer steht. Der König von Ai, einer. Der König von Jericho, einer. Und die Liste geht weiter und weiter und weiter. 31 Könige werden hier behandelt. Das ist doch einfach so überflüssig. Man hätte doch einfach sagen können, und Israel besiegte 31 Könige und dann alle 31 Könige listen nacheinander. Wenn wir aber uns jedoch als Inventar vorstellen oder wie eine Checkliste oder eine To-Do-Liste oder eine Einkaufsliste, dann so Bananen habe ich, Milch habe ich, Brot habe ich, Butter habe ich. Hier habe ich jetzt einfach quasi das habe ich ersetzt für das eine. Oder gerade für das Hochzeitspaar. Tischdecken, check. Blumen, check. Ringe, check. Brautkleid und Anzug, check. Das Wort check ersetzt das Wort einer. Also gar nicht eigentlich so abwegig oder so komisch. Aber merkt auch, Vers 8, dass alle Nationen zusammengefasst gelistet werden. Die Liste, die wir da lesen, ist eine, die uns eigentlich sehr bekannt vorkommen sollte. Die ist eine, die Gott dem Mose vor dem Exodus gegeben hat. Die Liste dieser Nationen, er hat gesagt, wenn du dann das Volk hinausführst, wirst du in ein Land kommen und du wirst all diese Nationen besiegen und ihr wird sie austilgen. Aber diese Liste haben wir auch schon oft in Josua selbst begegnet, wo die Nationen im Land Kanaan aufgezählt werden, aber dann auch immer wieder ermutigt wird, Gott hat uns versprochen, diese Nationen in unsere Hand zu geben. Aber dann, nachdem Vers 8 zu Ende ist, geht es jetzt dann detaillierter zu den einzelnen Königen. Eine Erinnerung an die Treue Gottes, dass er seine Verheißung gehalten hat, indem er die Hittiter gegeben hat, check. Die Amoriter gegeben hat, check. Die Perisiter gegeben hat, check. Und so weiter. Und jetzt mit den Königen in diese detaillierte Liste kommt zum Ausdruck, wie Gott die Hittiter, die Perisiter und die Ammoniter ihnen gegeben hat. Indem er ihre Könige geschlagen hat. Und das ist eins von den besten und einfachsten Mitteln, uns im Endspurt zu ermutigen, weiterzumachen. Zeit zu haben, wo wir innehalten und uns erinnern an, was Gott versprochen hat und was er erfüllt hat. Aber nicht nur im Allgemeinen, sondern auch in den Details. Eine Inventarliste führen der Treue Gottes. Er hat versprochen, uns zu versorgen. Wir dürfen jeden Tag unseres Lebens aus dem Haus gehen mit Essen und Kleidung. Er hat versprochen, uns nie allein zu lassen und hat uns seinen Geist gegeben. Und damit so viele Segnungen. In Epheser 1 steht alle geistliche Segnungen, die in himmlischen Regionen sind. Im Englischen gibt es ein Lied, Count your blessings, name them one by one and see what the Lord has done. Zähle deine Segnungen eins auf den anderen und siehe, was der Herr getan hat. Wie können wir das machen? Indem wir uns gegenseitig erzählen, wie Gott durch sein Wort uns getröstet hat. Nicht nur im Allgemeinen, nicht nur beim Treffen sagen, ja, diese Woche habe ich gespürt, wie Gott mich getröstet hat, sondern Gott hat mich durch diesen und diesen Vers in diesem und diesem Bereich getröstet. Also seid spezifisch über die Treue Gottes, die ihr in der Woche erlebt habt. Ihr müsst nicht immer allen alles erzählen, aber sucht euch bewusst Leute aus, mit denen ihr teilt, was Gott in eurem Leben tut. Dir deine Charakterschwäche aufzeigen und hilft dir durch die Kraft des Geistes, Christus ähnlicher zu werden. Ja, auch Zeiten der Schwäche gehören dazu. Ei wird in dieser Liste von Königen nicht ausgelassen, obwohl Ei eigentlich zuerst eine Niederlage war für Israel. Nehmt euch Zeit zu reflektieren, wie Gott in eurem Leben wirkt. Haltet inne und reflektiert. Das ist nicht immer einfach. Oft ist es angefochten vom Feind, weil er weiß, dass es uns hilft, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber auch, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo es immer zum Nächsten gehen muss, immer das Nächste erleben. Zum Reflektieren bietet sich der Sonntag ganz gut an. Ein Tag der Ruhe, wo wir nicht unseren normalen Geschäften nachgehen, wo wir nicht gucken, wo wir das nächste Erlebnis einholen können, sondern uns hinsetzen können, reflektieren können, was hat Gott alles in unserem Leben getan. Macht es als Familie mit den Kindern, trifft euch zum Kaffee und Kuchen, erzählt es euch und erzählt euch die Treue Gottes. Es muss nicht immer eine große Gruppe sein, oft ist es schwerer, eine große Gruppe als eine kleine Gruppe oder als zu zweit. Jedes Mal, wo ich meine Lebensgeschichte jemandem erzählen durfte, hat es mich immer wieder ermutigt zu sehen, wie Gott mich geführt hat. Erst letzte Woche saß ich auf dem Balkon mit Tobias bei ihnen und habe gesagt, wie Gott mein Leben geführt hat, hätte ich mir es nie ausgemalt. Aber es ist so gut. Es ist so viel besser, als ich es mir je hätte ausmalen können. Aber ich darf auch jedes Mal, wo ich reflektiere, was Gott getan hat, die neue Wahrheiten, die ich über Gott gelernt habe, in meine Geschichte erneut hineinschreiben. Es ist quasi, als würde ich meine Lebensgeschichte umschreiben, indem ich zurückblicke und sehe und jetzt weiß, mehr gelernt habe über die Gnade Gottes und jetzt weiß, das war Gnade Gottes damals. Und dann werte ich diese Situation jetzt anders und schreibe meine eigene Geschichte um, weil ich Gott mehr kennen durfte und dadurch ihm danke und seine Treue auch ihm erweise. Wir bleiben jedoch nicht in unserem Blick nur zurück, sondern sollten auch unseren Blick nach vorne richten. Und somit kommen wir zum dritten Punkt. Erwarte den endgültigen Sieg Gottes. Ich hatte schon oft gesagt, dass wenn Gott uns in seinem Wort die Geschichte seines Volkes aufgeschrieben hat, dann dienen sie uns, geistliche Wahrheiten bewusster zu machen, die so schwer sind für uns zu greifen. Wie er auch körperliche Behinderung benutzt, um Wahrheiten bewusst zu machen. Zum Beispiel, körperliche Blindheit wird oft in der Bibel verwendet für geistliche Blindheit. Körperliche Taubheit für geistliche Taubheit. Und wir hatten angeschaut am Anfang vom Buch Josua, dass die Überquerung über den Jordan ins verheißene Land, das ist ein Bild ist oder etwas uns hilft zu verstehen im unserem geistlichen Leben, dass wir durch den Tod und die Reinigung unserer Sünde ins ewige Leben kommen. Wir sehen aber auch, wie die Geschichte Gottes in Bezug auf die Errettung sich durch die gesamte Geschichte der Menschheit bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte sich entfaltet. Das ist, was wir die Heilsgeschichte nennen. Am Anfang im Garten Eden hat Gott das Evangelium und die Errettung des Menschen schon verhießen. Eines Tages, dass sein Samen einer kommen, der den Kopf der Schlange zertreten wird und die Schlange ihm in die Ferse stechen wird. Die Anfangsverheißung unserer Rettung. Und diese Errettung hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte, im Laufe der Geschichte des Volkes sich immer mehr und mehr entfalten, mehr und mehr Details. Und in Offenbarung bekommen wir beschrieben etwas, das so schwer ist, in Worten zu erfassen. Darum ringt auch der Johannes oft mit Worten wie, es ist wie so etwas, es ist wie Feuer, es ist wie ein Regenbogen, es ist wie ein Kristallmeer, weil das, was er sieht, so herrlich ist und so ja, schwer ist, in Worten zu fassen. Und da wird auch der Sieg Jesu Christi beschrieben. Ihn als erhaben, auf dem Thron sitzend, wo dann jeder und jedem bewusst sein wird, dass er König ist und über alles herrscht und regiert. Und dieser Sieg, der entfaltet sich auch in der Heilsgeschichte. Also nicht nur unsere Rettung entfaltet sich, sondern der Sieg entfaltet sich auch schon in der Heilsgeschichte. Wir haben am Anfang den Samen der Frau und den Samen der Schlange. Als Samen der Frau werden die beschrieben, die wie Abraham, Mose, Jakob und alle Glaubensväter ihr Vertrauen auf den Herrn setzten, die durch Glauben gerechtfertigt werden. Der Samen der Schlange sind die, welche gegen Gott sind, die sein Volk immer wieder unterdrücken und die Jesus dann letzten Endes gekreuzigt haben. Wir sehen immer wieder, wie der Same der Frau doch über den Samen der Schlange siegt. Und jeder Sieg des Volkes im Vertrauen auf Gott ist ein Sieg, der auf den letzten Sieg hinweist. Sie sind nur ein Schatten von dem Sieg, das kommen soll. Also diese 31 Siege, die hier aufgelistet werden von den Königen, sind 31 kleine Lichtblicke von dem Sieg, das eines Tages seine Vollkommenheit kommen wird. In Offenbarung 11, 15 lesen wir, und der siebte Engel stießen die Posaune, da ertönte laute Stimme im Himmel und die sprach, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieser Sieg steht schon fest, weil, wie ich schon zuvor erwähnt habe, Christus am Kreuz diesen Sieg schon errungen hat. Als er dann starb und 3 Tage später aus dem Toten auferstand, ist er siegreich aus dem Toten auferstanden. Und diesen Sieg dürfen wir in unserem Leben schon zum Vorschein bringen. Jede Versuchung, aus der wir siegreich hervorkommen dürfen. Jede Sünde, die wir besiegen dürfen, jeden sündhaften Zwang, von dem wir freikommen, jede Veränderung in das Bild des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Jeder Schritt vorwärts ist ein Bild, nur ein kleiner Schimmer von dem strahlenden Sieg, mit dem Jesus eines Tages erscheinen wird. Und darum dürfen wir auch immer wieder in jeder Niederlage darauf blicken, denn wir kämpfen hier gegen unseren Leib und wir sprechen mit Paulus, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Aber dann auch gleich mit ihm die Antwort geben, Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir wollen jetzt auch gleich als Antwort auf die Predigt ein Lied singen, das diesen siegreichen Christus besingt. Auch im Besonderen im Hinblick auf die, die um seines Namens willen gestorben sind. Wo es in den Augen der Welt nicht als ein Sieg betrachtet wird. Die jetzt aber im Himmel ihn besingen, seinen Sieg besingen und uns ermutigen, weiterzukämpfen. In jeder Versuchung, in jeder Anfechtung, in jeder Unterdrückung, inmitten der Ungerechtigkeit, in jedem Leid, in jeder Krankheit, lasst uns auf den Sieg Christi blicken und uns ausstrecken und sein Wiederkommen sehnen. Ich will euch ermutigen, im Endspurt innezuhalten und ein jeder den anderen zu ermutigen, zur Seite zu stehen, anzunehmen, zu erinnern an all das, was Gott schon getan hat, und zählt auf und bewahrt in eure Herzen den Segen, den Gott uns schenkt. Und es wird ein Tag kommen, wo es kein Leid, keine Sünde, keine Anfechtung, keine Ungerechtigkeit mehr geben wird, weil Christus siegt. Amen.